letztendlich finde ich, dass gute Führung schon auch ausmacht, du bist, wer du bist. Du versuchst zwar das Beste deiner selbst irgendwie zu sein, aber du bist halt, wie du bist. Und ich finde das Allerwichtigste, dass du eine authentische Führungskraft bist. Dass man auch zu dem steht, wie man ist und da nicht versucht, was anderes zu sein.
Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und mehr Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und als Trainer unterstütze ich Chefinnen, Projektleiterinnen, Projektleiter, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie sonst Verantwortung haben. Darum geht es auch in diesem Podcast. Und zwar heute mit Antje von Dewitz, der Chefin der Outdoor-Marke VD. Antje von Dewitz hat ein in vieler Hinsicht spannendes und mutiges Buch geschrieben. Mut steht uns gut. Nachhaltig, menschlich, fair, mit Haltung zum Erfolg. Und es geht in ihrem Buch darum, auf die eigene Meinung zu vertrauen, für die eigenen Werte zu stehen. Es geht um Konsequenz, auch in schwierigen Zeiten. Und mich beeindruckt das. Ich finde es mutig. Ich finde es auch total hilfreich für uns alle, so mir zu überlegen, worum geht es mir denn eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Und ich glaube, dass alle Chefinnen und Chefs, alle Unternehmen, ja, wahrscheinlich auch alle Menschen überhaupt, die sich gerade in so schwierigen Zeiten immer wieder drauf besinnen, wofür stehe ich eigentlich, wofür gibt's uns, was ist uns wirklich wichtig? Ich glaube, damit geht man nicht nur glücklich und freudig, auch durch schwierige Zeiten. Ich bin überzeugt, das wird sich auch auszahlen in der Zukunft. Frau von Dewitz, Mut auf einer Skala von 0 bis 10. 0 für maximal vorsichtig, 10 für extrem mutig und wagemutig. Wo stehen Sie?
Vielleicht so auf einer 6 oder 7 oder so. Ich habe total Angst, wenn es dunkel ist. Also es gibt viele Sachen, vor denen ich mich fürchte. Oder wo ich mich überwinden muss, mutig zu sein oder so. Oder ich habe total Angst, alleine zu campen, aber ich gehe dann trotzdem alleine campen. Ah ja, vielleicht ist die Definition, was Mut jetzt ist, wenn man es überkommt, seine Angst oder wenn man keine Angst hat. Also ich bin in vielen Bereichen schon auch ängstlich. Und dann, wenn Mut ist, das zu überwinden, dann vielleicht doch ein bisschen mehr, 7, 8 oder so.
Was ist denn für Sie Mut?
Da, glaube ich, wo mir Mut extrem wichtig ist, ist für seine eigenen Überzeugungen einzustehen, seinen eigenen Weg zu gehen, zu seinen Werten zu stehen, das anzuerkennen, dass man vielleicht zu der quasi Mehrheit gehört, aber die so oft schweigt und dass man dann den Mund aufmacht und das auch, ja, äußert, was man denn denkt und nicht einfach nur zur schweigenden Mehrheit gehört. Dazu, finde ich, gehört Mut und das braucht es gerade zur Zeit viel.
Mhm. Was heißt mutiges Unternehmertum und mutiges Unternehmerinnentum?
Wir sind als Unternehmen ja Teil eines Wirtschaftssystems, das da besteht, aus all denen, wonach Wirtschaft und Unternehmen bewertet werden, wonach Steuern gezahlt werden, wonach Aufträge vergeben werden, wonach Käufe getätigt werden. Und diese äußeren Rahmenbedingungen sind nicht dafür gemacht, nachhaltig zu wirtschaften, weil die Unternehmen nur an Zahlen messen, weil die auf finanzielle Kennzahlen achten, weil die relativ kurzfristig auch getaktet sind, diese Kennzahlen. Und wenn ich mutig sein möchte, oder Mut braucht es eigentlich dafür, da auch zu seinen Werten zu stehen, da auch quasi in sich reinzuhorchen und sich wirklich zu fragen, wo beginnt denn meine unternehmerische Verantwortung? Und oh, die ist aber durch das System gar nicht abgedeckt. Da muss ich Risiken eingehen, damit ich die wahrnehme. Ich denke, der gesunde Menschenverstand sagt es einem eigentlich, dass ich beispielsweise als Unternehmer eine Sorgfaltspflicht in meinen Lieferketten habe. Aber um das dann wirklich in die Tiefe wahrzunehmen, zu erkennen und auch Lösungen zu finden, das ist ein Risiko, weil da Kosten entstehen, weil da auch einfach Schwachstellen erkannt werden, für die ich erstmal keine Lösung habe. Und diesen Weg zu gehen gegen alle Widerstände, dazu gehört schon ein Stück weit Mut, weil das einfach systemisch nicht angelegt ist. Ich muss gegen das Prinzip quasi schwimmen.
Gegen den Strom schwimmen, das braucht Mut sozusagen.
Das braucht Mut, genau. Oder als Unternehmen, wo ich Mut gebraucht habe oder wir Mut gebraucht haben, war jetzt in dieser Zeit, wo wir so viele Geflüchtete beschäftigt haben, die beschäftigen wir bis heute, aber wo die Abschiebungswelle durchs Land ging und so eine richtig krasse negative Stimmung gegen Geflüchtete gemacht wurde. Und da haben wir uns zur Aufgabe gemacht, immer wieder positiv auch zu berichten über uns. Also einfach über Integration und was das für das Unternehmen bedeutet und wie wertvoll das ist. Und dazu hat es schon immer wieder auch beispielsweise viel Mut gebraucht, weil die Reaktionen da teilweise heftig waren. Also wir sind regelrecht bedroht worden. Und ich finde eben gerade in solchen Zeiten eben wirklich einfach auch sich zu den Werten auch zu bekennen, wenn es unbequem ist, finde ich, dazu gehört Mut. Und wir brauchen das.
So ein Interview hat ja immer ein Davor, das Davor der Vorbereitung, hat ein Währenddessen und eine Nachwirkung. So Nachdenken, Nachgedanken, die sind zumindest mir gekommen und einige von diesen Nachgedanken möchte ich hier immer wieder wiedergeben und davon erzählen. Wie ist überhaupt so mein Bezug zu dieser Marke VD? Ich bin leidenschaftlicher Skitourengeher, Mountainbiker und talentfreier Kletterer. Und als solcher hat man natürlich eh immer ein besonderes Verhältnis auch zu seinem Material, zu seiner Ausrüstung. Aber es ist eben nicht bloß interessant, sich mit den Produkten zu beschäftigen, sondern auch mit der Firma an sich. Und ja, mutig, finde ich, ist sie, diese Antje von Dewitz. Das merkt ihr wahrscheinlich auch in diesem Interview. Das liest man auch aus dem Buch heraus, wie offen und wie ehrlich sie über ihren Weg schreibt. Und diesen Mut, den merkt man auch, wenn man sich ein bisschen mit der Firma beschäftigt, mit der Konsequenz, mit der das Unternehmen versucht, auch so seinen Weg zu gehen in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Organisationskultur. Mut, kann ich mir vorstellen, braucht es mit Sicherheit auch als Unternehmerin in so einer Situation wie der jetzigen. Was sind denn für Sie persönlich, jetzt als Chefin, aber auch für Ihre Frauschaft und Mannschaft, so die großen Herausforderungen jetzt in Corona-Zeiten?
Also die erste Herausforderung war und ist, dass quasi fast nichts gilt, was gestern noch gegolten hat und morgen, also die Rahmenbedingungen verändern sich für Tag für Tag. Es war besonders krass jetzt in den ersten Wochen, jetzt verändert sich Woche für Woche. Da gut mitzuhalten, da auf sich zu fahren und die ganze Mannschaft immer auf Kurs zu halten. Also so diese Ängste quasi zu begleiten und einfach durch eine ganz nahes Dasein und nahes Berichten, wie geht's uns und was machen wir und was machen wir daraus, auch einfach Zuversicht zu schüren, dass wir das schon schaffen werden. Das ist so quasi, was die Kultur und das Miteinander betrifft. Es war bisher schon schwer, nachhaltig zu wirtschaften. Also wir sind gewohnt, sozusagen mit Herausforderungen zurechtzukommen. Das ist aber natürlich noch was ganz, ganz anderes, weil die Rahmenbedingungen sich jetzt einfach so unbeherrschbar sind.
Was von diesen Dingen, die jetzt ganz plötzlich funktionieren mussten oder ganz anders funktionieren mussten als vorher, würden Sie denn sagen, funktioniert so gut und ist so toll, dass wir das unbedingt beibehalten wollen für die Zeit nach der Krise?
Also das, was hervorragend funktioniert, aber wo wir schon den Samenkorn vorher gelegt haben, war unsere Homeoffices. Also wir haben ja ganz starken Fokus auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie hier bei uns. Und das klappt wunderbar. Es klappt super. Ich habe das Gefühl, dass manche Konferenzen schneller laufen als vorher, weil es fokussierter ist. Ich habe das Gefühl, dass wir sogar dadurch ein Stück weit agiler geworden sind, weil man sich eben so unkompliziert mal schnell überall einwählen kann und mal ganz kurz persönlich, ist ja lustig, gell? Persönlich abfragen kann, was derjenige dazu denkt. Was uns auch weiter begleiten wird, ist die Digitalisierung wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, weil wir bereiten jetzt gerade ein digitales Sales-Meeting vor für unsere Vertriebspartner, also für ja 150 Leute weltweit, die eigentlich hierher kommen und wir würden hier Sales Meeting machen, sind dann eben 150 Leute im Internet, denen wir die neue Kollektion zeigen. Da sind wir gespannt drauf, wie wir diese ganzen Tools, die wir jetzt entwickeln, wie die dann anschlagen werden.
Das heißt natürlich für eure Nachhaltigkeitsstrategie, wo ihr ja immer noch auf der Suche seid nach Potenzialen, um Wege zu verkürzen, Wege zu vermeiden, könnten das ja auch enorme Chancen sein eigentlich, oder?
Das ist der Wahnsinn. Also ich bin wirklich, was das angeht, persönlich richtig im Glück. Also ich bin 1 bis 2 Mal pro Woche bin ich unterwegs und ich fahre ja eigentlich regelmäßig Zug. Also ich fliege echt extrem selten, aber das bedeutet, wenn ich einen Termin in Berlin habe und meine häufigsten Termine sind in Berlin, dann brauche ich 10 Stunden von hier aus, von Haustür zu Haustür. Und das fällt weg, weil jetzt eben erstens das alles abgesagt ist und zweitens, weil eben auch Partner oder Konferenzen digital gemacht werden. Das, wo vorher immer gesagt wurde, nee, es geht nur persönlich anwesend, das finde ich extrem positiv. Also persönlich und auch für die Klimabilanz.
Ja, wie ist es denn bei euch? Wo habt ihr plötzlich Innovation, Disruption, Veränderung betreiben müssen aus der Not heraus und über Nacht? Und was von diesen, ja, vielleicht improvisierten Sachen ist so gut, dass ihr es gar nicht mehr hergeben wollt und nicht mehr aufgeben wollt, dass ihr es bewahren wollt für eine neue Normalität, wann auch immer die kommt und wie auch immer die ausschaut? Das sind so Fragen, die ich vielen Führungskräften zurzeit stelle, und die Leute haben da ganz tolle, inspirierende Ideen, finde ich. Da geht es um Dinge wie mehr Homeoffice, mehr Work Anywhere, Anytime. Da geht es darum, auch mehr zu vertrauen, weniger so Micromanagement zu betreiben, die Leute nochmal mehr machen lassen. Und es geht natürlich auch darum, weniger Energie, weniger Zeit, weniger Geld, weniger CO2 auf der Straße zu lassen, indem man auch weniger reist und einfach ein Stück mehr oder ein ganzes Stück mehr digital zusammenarbeitet. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über Führung und über Organisieren und über Firmenkultur und Organisationskultur. Ich würde mal gerne über Führung sprechen. Ich arbeite ja auch als Coach und Trainer, und da hat ein Coachee neulich zu mir gesagt, je weiter nach oben man so kommt in der Hierarchie, desto weniger hat man eigentlich zu melden, desto weniger kann man verändern. Hat er recht?
Echt? Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also zuerst habe ich mich erkannt, weil da hat sich ja definitiv was verändert. Also früher wurden alle Entscheidungen von oben getroffen. Heute sehen wir uns mehr, also wir, wenn ich sage wir als Führungskräfte bei VD, als Rahmengeber. Also wir ermöglichen Entscheidungen. Wir machen einen Rahmen auf, dass die richtigen Leute zusammenkommen, dass die auch überhaupt in die Lage versetzt werden, mitentscheiden zu können. Aber die Entscheidungen sind zu komplex geworden, als dass das eine Führungskraft alleine machen könnte, in den allermeisten Fällen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass ich jetzt sozusagen an oberster Führung von VD schon auch richtungsweiser sein darf nach wie vor. Ich darf meine Visionen einbringen, ich kann Schwerpunkte legen, ich kann Management Attention irgendwo drauflegen, und das bewirkt dann schon ganz viel in die Richtung, in die wir fahren. Aber so in einzelnen Entscheidungen tatsächlich, da hüte ich mich auch davor, dass ich diejenige bin, die entscheidet. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja gerne, dass die Entscheidung eben keine subjektive ist, sondern dass die gemäß unseren Werten getroffen wird, gemäß der Expertise, die wir im Haus haben, dass es eine objektiv gute VD-Entscheidung wird.
In einem Unternehmen, wo es mehr geht Richtung Beteiligung von Mitarbeitern, Entscheidungen zu ermöglichen nach unten, Teilhabe, die Leute fragen, beteiligen an Prozessen und Entscheidungen, wird da Führung wichtiger oder weniger wichtig oder nur anders wichtig?
Sowohl als auch. Ich finde extrem wichtig und anders wichtig. Also was ich bei uns wirklich fast schon widersprüchlich finde, auf den ersten Blick, ist, wir haben eine viel höhere Ziselierung der Führungsebenen. Also wir haben wirklich eine ausgeprägte Hierarchie. Und auf den ersten Blick wird man denken, wow, was für ein hierarchisches Unternehmen. Aber ist eben tatsächlich eine ganz andere Rolle als früher. Ist die Rolle des Begleiters, des Sparringpartners, des Coaches, des Rahmengebers. Und wir hatten auch eben eine Phase, wo wir experimentiert haben, gerade in meiner Abteilung, ich bin ja auch Marketingleiterin, ist eine Führungskraft aufgestiegen, damit wurde eine Führungsposition frei, und wir haben gesagt, brauchen wir überhaupt noch Führungskräfte? Ach, wir brauchen doch keine Führungskräfte mehr. Wir sind doch so agil, wir machen das ganz ohne Führungskräfte, und haben dann uns auch eine externe Beraterin geholt, die dann uns versprochen hat, quasi so innerhalb von, keine Ahnung, 3 Sessions seid ihr vollkommen agil in dieser Marketingabteilung, braucht keine Führungskräfte mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind total auf die Schnauze gefallen. Wir haben festgestellt, dass wir eine riesen Unzufriedenheit hervorgerufen haben. Wir haben das alles mühsam wieder eingefangen, haben jetzt da insgesamt in der Abteilung statt 2 5 Führungskräfte und haben für uns erkannt, gerade in unserer Kultur brauchen wir dringend Führungskräfte. Nicht in der Form von einer Hierarchie, sondern vielmehr eben in der Rolle dieses Begleiters. Wir haben so viel Kommunikationsbedarf. Wir sind so komplex auch unterwegs. Wir brauchen Ansprechpartner, die dann den Weg mit begleiten. Und wir brauchen das ganz dringend. Also Führung ja, aber eben anders als früher.
Führung weniger verstanden als was mit so Kommandokontrolle zu tun hat und mehr als was mit Rahmen geben, mit Sparringpartner sein zu tun hat, die Antje von Dewitz so hat und die bei VD auch gelebt werden. Und das sind Ideen, die einfach wunderbar auch mit Positive Leadership zusammenpassen, mit positivem Führen, auch wenn das da vielleicht gar nicht so draufsteht. Antje von Dewitz ist da, nach dem, was ich so mitbekomme, echt schon gut unterwegs. das Buch ist auch wirklich ein Beleg dafür, weil es ist in dem Buch ganz, ganz viel von wir die Rede. Vor allem schreibt Antje von Dewitz immer dann im Wir, häufig auch mit den Namen, mit den Vornamen der Leute, wenn es um Leistungen geht und wenn es um Erfolge geht. Und ehrlich gesagt, wenn sie mal schreibt, was nicht so gut gelaufen ist, was nicht geklappt hat, dann steht da häufig ich. Und das finde ich natürlich eine großartige Haltung und Einstellung bei Erfolgen, diese immer auch als ein Wir-Erfolg zu betrachten, als ein Erfolg des Miteinanders. Was macht eine gute Führungskraft und was lässt eine gute Führungskraft tunlichst?
Also an erster Stelle, da habe ich es öfter gesagt, ist bei uns eben dieser Rahmengeber. Und du bist ja wie so eine Art Gastgeber, gell? Und als Gastgeber bist du nicht der Star, sondern du nimmst dich eigentlich zurück und machst die Bühne frei für deine Gäste. Und also du musst schon mal in der Lage sein, dich zurückzunehmen, aber eben unheimlich gut auch moderieren können. Du musst ein Gespür haben für die Menschen, du musst einen guten Gesamtüberblick haben, Leute zusammenführen können, gut kommunizieren können. Also so einfach ein guter Gastgeber sein. Ich finde, die Rolle trifft das ganz gut. Und dann haben wir noch so weitere Rollen, die bei uns eine Führungskraft einnehmen muss bzw. kann, weil das sind auch Rollen, die man ins Team geben kann. Der Rahmengeber, der bleibt sozusagen, das ist die Top-Rolle. Aber dann so Visionär, was haben wir noch, der Mentor, auch der quasi VD-Botschafter. Das sind alles so Rollen, die finden wir auch wichtig, aber das sind immer Rollen, die man abgeben kann ins Team. Das Allerwichtigste ist dieses des guten Rahmengebers, des guten Begleiters.
Haben Sie ein Vorbild für sich als Chefin, als Führungskraft?
Nee, eigentlich nicht. Meine allergrößte Erfahrung habe ich bei VD und ansonsten war ich Praktikant oder habe am Lehrstuhl gearbeitet, ein bisschen an der Unternehmensberatung. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo großartige Chefs begegnet wäre, die ich mir als Vorbilder hätte aufbauen können. Was ich aber schon finde, ich habe tolle Führungskollegen. Mein Geschäftsleitungskollege Jan beispielsweise, der kann unheimlich gut moderieren, der kann unheimlich gut Schärfe rausnehmen, der kann Konflikte unheimlich gut begleiten. Und also so, da gucke ich drauf und denke mir, ah, super, also würde ich auch gerne mal so rückbleiben können oder so. Also ich guck mich um und beobachte, was ich sehe und finde einzelne Aspekte menschlichen Führungsverhaltens sehr, sehr schön und versuche mich dem anzunähern.
Wo müssen Sie sich nicht mehr annähern, weil Sie sagen, da bin ich echt gut. Das macht mich wirklich aus als Führungskraft. Was sind so Ihre Stärken als Chefin?
Also ich bin visionär, definitiv. Ich sprühe vor Ideen. Das ist Stärke und Schwäche zugleich, weil ich damit dann auch neige, Leute zu überfordern. Ich kann Leute aber auch gut mitreißen, mitnehmen. Ich kann gut den Überblick wahren, das kann ich sehr gut. Also ich liebe das auch, einfach verschiedene Bälle in der Luft zu haben und auch so den breiten ganzen Überblick zu haben und auch Entscheidungen treffen zu können. Oder ich habe auch ein gutes Bauchgespür, also dieses ganze Zusammenspiel, das habe ich gut.
Und was funktioniert nicht gut?
Also da, wo ich bei anderen neidvoll manchmal hingucke, ist schon dieses geduldig sein. Ich lasse mich schon auch noch triggern. Also ich weiß das, was meine Triggerpunkte sind und ich weiß auch, wie ich reagieren könnte, aber es gibt immer noch so, dass ich dann zu schnell bin. Dass ich zu schnell vielleicht auch, also das habe ich mir abgewöhnt, zu schnell zu handeln und zu entscheiden, aber zu schnell zu reden und dann vielleicht auch mal einen Kommentar rauszuhauen, der eigentlich nicht so wertschätzend ist in einer angespannten Situation, das kann ich noch nicht. Das würde ich gerne noch lernen, dass ich einfach immer schön in mir selbst ruhen kann, auch in stressigen Situationen. Das klappt ganz gut, aber also es gibt Kollegen, die haben das noch besser drauf.
Wie souverän muss Frau als Führungskraft überhaupt sein?
Ich finde, in sich ruhen schon, also souverän im Sinne von, ich weiß, wer ich bin und stehe zu dem, wie ich bin, dann fände ich sehr, sehr souverän. Aber das heißt für mich nicht quasi ich muss immer quasi stark sein, ich muss immer top performen. Weil letztendlich finde ich, dass gute Führung schon auch ausmacht, du bist, wer du bist. Du versuchst zwar das Beste deiner selbst irgendwie zu sein, aber du bist halt, wie du bist. Und ich finde das Allerwichtigste, dass du eine authentische Führungskraft bist, dass du nicht schauspielerst. Dass du meinetwegen gerne an dir arbeitest, das erwarte ich irgendwie auch. Also, dass sich jeder, der hier mitmacht, irgendwie auf eine Reise begibt und auch anerkennt, wo er Schwächen hat für sich selbst. Das finde ich nämlich auch, was eine gute Führungskraft ausmacht. Aber dass man auch zu dem steht, wie man ist und da nicht versucht, was anderes zu sein.
Ich habe mal den schönen Begriff der Souveränität zweiter Ordnung gelesen. Also Souveränität erster Ordnung würde heißen, ich verlange von mir als Führungskraft immer souverän zu sein. Und Souveränität zweiter Ordnung heißt, ich gehe relativ entspannt und souverän und offen und transparent damit um, dass ich halt nicht immer souverän bin und über den Dingen stehe.
Ja, ich finde auch, also ich habe ein bisschen gebraucht, das zu erkennen, weil erst war ich bei Souveränität erster Ordnung, dann habe ich erkannt, das macht gar keinen Sinn, weil dann bin ich mehr ich und bin dann quasi zu der Souveränität zweiter Ordnung gekommen. Und es ist schon auch so, dass ich ab und zu mal, dass ich meine Tränen ausbreche vor meinen Kollegen oder so. Das müssen die dann auch ertragen oder sehr gerne auch, wenn es andere machen, weil ich finde, das gehört einfach dazu, gell? Ich meine, das macht das einfach aus. Und das ist für mich eine ganz große Kraftquelle, dass ich eben dann nicht Energie reinstecken muss, was zu sein, wie ich nicht bin. Wir kennen uns sehr gut alle, also auch gerade in engen Führungszirkeln. Wir kennen uns extrem gut. Wir wissen, wie wir persönlich ticken. Wir wissen, was uns triggert. Wir wissen auch, wie wir in Stresssituationen reagieren und können das nehmen. Und das gibt eine unheimliche Kraft und Energie und eben auch so eine Stärke. Das macht uns, finde ich, unheimlich stark. Wir haben auch in den schlimmsten Krisenzeiten von Corona, finden wir immer Grund zu lachen, also weil es einfach nett miteinander ist. Das gibt eine unheimliche Kraft, wenn man einfach so sein kann.
Transparenz, Ehrlichkeit, auch transparent und ehrlich umgehen mit Fehlern, auch mit eigenen Fehlern, mit Misserfolgen, mit Rückschlägen. Das lebt Antje von Dewitz anscheinend wirklich auch vor und darüber schreibt sie auch in ihrem Buch. Zum Beispiel schreibt Antje von Dewitz davon, dass sich VD schon 2001 verpflichtet hatte, möglichst alle Produkte nach dem Bluesign-System umzusetzen. Letzten Endes war 2008, 7 Jahre später, gerade mal die Unterwäschekollektion zertifiziert nach diesem Siegel. Das ist nur so ein kleines Beispiel und vielleicht auch ein Beispiel, was euch als Führungskräfte, als Chefinnen und Chefs inspirieren kann. Wo probieren wir denn selber noch was aus? Wo weiß ich als Führungskraft selber noch gar nicht so richtig Bescheid, wo es lang geht, in welche Richtung es geht? Wo muss ich selber auch noch dazulernen? Und wie gehe ich damit um? Gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gegenüber dem Rest des Unternehmens? Wie sehr gehe ich auch in die Transparenz mit Nichtwissen, mit Ausprobieren, mit Dazulernen, mit Beta sein? Die Unternehmenskultur von VD ist ja eine besondere. Jetzt mal unabhängig von den Produkten, die dann am Ende hinten rauskommen. Wie würden Sie jemanden beschreiben, der mit VD gar nichts zu tun hat bisher? Was macht VD als Unternehmenskultur, als Miteinander, von dem Sie gerade so sprachen, besonders?
Also so in den Unternehmenswerten ist einer der drei großen Werte ist das Wir. Und das wird hier deutlich gelebt, das spürt man schon beim Reinkommen. Also wir leben hier eine Vertrauenskultur. Wir gehen hier ganz bewusst davon aus, dass die Menschen, die bei uns sind oder der Mensch an sich, eigentlich kooperieren möchte, was Gutes leisten möchte. Und wir, da sind wir wieder im Rahmengeber, unsere Aufgabe ist, einen guten Rahmen zu geben, dass die Menschen ihre beste Leistung bringen können, die sie auch bringen wollen. Also wir machen keine Trennung zwischen quasi dem privaten Mensch und dem VD-Mensch, der hier bei uns arbeitet, sondern für uns gehen wir immer davon aus, es gibt nur einen Menschen und der muss in all den Bedürfnissen, die er hat, muss der satt sein, muss der gut befriedigt werden sozusagen, muss er, damit er überhaupt die Leistung bringen kann, die er überhaupt bringen will, weil er muss und da geben wir uns sehr viel Mühe. Bei uns ist alles auf Vertrauen aufgebaut, jede einzelne Regelung. Also ob das jetzt Homeoffice ist, ob das ist ganz breite Vertrauensarbeitszeit. Und ein ganz großer Fokus geht bei uns hin bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, weil eben auch da der Glaube dahinter steht, wenn du das gut schaffst für dich selbst, wenn du gut so leben kannst, wie du möchtest und nicht quasi nach den Regeln des Unternehmens leben musst, dann geht es dir einfach besser und du bist mehr in deiner Energie. Wir haben auch Führung in Teilzeit und durch diese ganzen Regelungen, die wir haben, auch unheimlich viel Frauen in Führung, also über 40% Frauen, die bei uns in Führung sind. Also das in allen Teilbereichen, was eigentlich gutes Leben bei der Arbeit oder rund um die Arbeit ausmacht, da sind wir vorne.
Und es entstehen bei euch 5-mal so viele Kinder wie genau. Im Bundesdurchschnitt, habe ich gelesen.
Ja, das ist doch der Wahnsinn, gell? Das ist ja so zweischneidig, gell? Als Unternehmer sage ich natürlich auch, oh, ach du meine Güte, also jede Woche ist jemand schwanger hier, also zumindest gefühlt und fast nach den Zahlen ist es auch so, weil bis zu 25 Babys pro Jahr. Und das ist natürlich schon hart, weil als Führungskraft, als Unternehmer siehst du, ach meine Güte, eher wichtigste Person in unserem ERP-Projekt fällt jetzt wieder aus, weil schwanger. Also jede Woche müssen Teams umgestellt werden, eben weil wieder jemand schwanger ist. Aber auf der anderen Seite, jetzt menschlich gedacht, finde ich das eine ganz, ganz wundervolle Bestätigung unseres Weges, weil das doch tatsächlich an Menschenleben deutlich macht, wie viel Potenzial da drin steckt, wenn Menschen so leben können, wie sie leben. Und als positiven Nebeneffekt finde ich, dass es uns als Unternehmen ein Stück weit agil macht, weil wir tatsächlich lernen mussten, jetzt über die letzten Jahre sehr schmerzhaft, wirklich immer in Bewegung zu sein. Also in der Lage zu sein, Teams laufend umzustellen. Das ist anstrengend, aber es hilft dann auch, beweglich zu sein.
Antje von Dewitz schreibt in ihrem Buch dazu, warum sie das überhaupt macht und sich dafür eingesetzt hat. Ich werde oft gefragt, ob so viel Flexibilität und Aufwand für ein Unternehmen überhaupt zumutbar ist. Und natürlich ist es definitiv eine große Herausforderung. Doch zum einen ist regelrecht spürbar, dass sich hier Menschen im Gegenzug mit Leidenschaft, Loyalität und Energie für das Unternehmen und die gemeinsamen Ziele einsetzen. Dafür sprechen nicht zuletzt eine niedrige Krankheits- und Fluktuationsquote. Ja, und diese Erfahrung, die mache ich auch, wenn ich mit Führungskräften, mit Unternehmen zu tun habe. Solche Investitionen, die machen sich bezahlt. Die Mitarbeiterzufriedenheit, die Loyalität zur Organisation, zum Unternehmen, aber auch die Zufriedenheit von Kunden, von Lieferanten, von allen möglichen Partnern, mit denen eine Firma zu tun hat, die steigen, wenn Unternehmen sich in diese Richtung bewegen und den Menschen die Arbeit in dem Unternehmen einfach so angenehm und so leicht wie möglich machen, indem man ihnen manche Sachen einfach ermöglicht oder vom Hals schafft.
Wenn Sie so einen großen Knopf drücken könnten als Chefin, um so in puncto Arbeitskultur, Unternehmenskultur nochmal eine Sache, die Ihnen am Herzen liegt, wirklich zu verbessern. Was wäre das?
Bei mir blinkt jetzt immer nur Frauen in meinem Kopf auf. Also das ist jetzt keine Verbesserung auf der Seite VD, sondern mehr auf den besseren Bedarf auf der Seite von Frauen. Ich finde, dass selbst bei uns, wo wir über 40% Frauen haben, würde ich mir wünschen, dass die Frauen mehr nach Verantwortung rufen und nicht immer die Ersten sind, die, wenn sie schwanger werden, sofort in Mutterschutz gehen. Klar, Mutterschutz ja, aber dann in Elternzeit. Wir haben so viele VD-Pärchen und jedes Mal ist es die Frau, selbst bei uns, wo ich mir denke, alles ist offen. Ganz wenig fixierte Rollenbilder bei VD, was die Aufgabe von Frauen angeht oder so. Und alle Möglichkeiten, die perfekten Rahmenbedingungen, da würde ich mir wünschen einfach, dass da nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, dass es immer die Frauen sind, die. Weil ich finde, insgesamt in der Gesellschaft, jetzt weg von VD, wir haben einfach zu wenig Frauen in Verantwortung. Und das beunruhigt mich.
Wir müssen natürlich über Nachhaltigkeit sprechen. Wird die Welt nachhaltiger oder weniger nachhaltig in den Zeiten nach Corona?
Also ich glaube, wenn wir zurückgucken auf diese Zeit, wird es ein Wendepunkt sein. Und ich glaube, das wird ein Wendepunkt zu mehr Nachhaltigkeit sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt in den nächsten 1-2 Jahren uns darum streiten, um die Errungenschaften im Bereich Nachhaltigkeit, dass die erstmal erhalten bleiben müssen, weil einfach es um ganz viele Existenzen geht. Die Begehrlichkeiten in vielen Industrien und Industrieverbänden jetzt alles über Bord zu schmeißen, um jetzt einfach nur auf die Beine zu kommen und die berühmte Abwrackprämie für Autos wieder zu bringen oder sowas, ist natürlich groß. Aber auf der anderen Seite glaube ich wahrzunehmen, dass bei den Konsumenten noch die Corona-Krise noch ein viel stärkeres Nachdenken fordert. Darüber, wie leben wir, was ist wichtig, wie wird auch gewirtschaftet, das stößt schon, glaube ich, zurzeit unheimlich auf, beispielsweise, wenn wieder von Unternehmen gehört wird, die einerseits wieder ihre Ausschüttungen machen, andererseits Staatshilfen in Anspruch nehmen. Also so dieses bewusste Hingucken und nicht alles irgendwie einfach nur zu schlucken sozusagen, weil so funktioniert Wirtschaft eben nun einmal. Ich glaube, dass das immer weniger der Glaubenssatz, dass Wirtschaft anders funktioniert und nicht anders geht, der wird, glaube ich, immer weniger angenommen. Ich glaube, es wird immer kritischer nachgefragt und ich glaube, dass die mehr werden, die in Fokus legen auf Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, auf Produkte, die nachhaltig hergestellt sind. Ich glaube, dass Corona dem insgesamt nochmal Schwung geben wird.
Bräuchte eine nachhaltige Welt dann eigentlich nicht weniger VD-Jacken statt mehr?
Definitiv. Also weniger VD-Jacken jetzt vielleicht nicht, weil die extrem nachhaltig hergestellt sind. Aber grundsätzlich brauchen wir weniger Produkte, auf jeden Fall. Das ist eigentlich unser großes langfristiges Ziel in Richtung Postwachstum. Wie ist da unsere Strategie? Denn wir machen ja sehr viel, dass man auch ganz wenig VD-Produkte braucht. Also wir haben extrem hohe Qualität, wir haben Reparaturservice, wir bieten Reparaturplattformen, Videoanleitungen an, wie ich selber reparieren kann. Wir bieten Produkte zum Verleih an, Wir machen sehr viel sozusagen, damit wir unsere Kunden dazu erziehen, eigentlich weniger zu brauchen. Und ich glaube auch, dass genau unsere Kunden sich diese Gedanken in Zukunft auch noch viel stärker machen. Also wir gehen strategisch schon davon aus, dass wir immer stärker in Zeiten kommen, wo viel bewusster eingekauft wird. Weil es müssen wir ja. Ich meine, 1,7 Welten sind es, glaube ich, zurzeit, die wir verbrauchen. Die Ressourcen von 1,7 Welten. Wir haben gar nicht mehr so viele Ressourcen, die wir verbrauchen dürfen. Wir müssen gucken, dass wir so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen. Im Konsum einerseits und in der Produktion andererseits. Und das wollen wir unterstützen.
Wenn wir nochmal auf den Punkt Hoffnung und Zuversicht kommen, ist ja auch der Titel oder steckt ja auch im Titel Ihres Buchs. Was macht Ihnen besonders Hoffnung? Was macht Sie zuversichtlich in diesen Zeiten?
Also Hoffnung macht mir einerseits, dass ich die Wahrnehmung habe, dass in den Zeiten von Corona Nachhaltigkeit im Sinne von, was ist Lebensqualität, wie will ich leben, wie will ich konsumieren, dass das nochmal richtig ins Bewusstsein rückt. Das gibt mir Zuversicht. Was mir persönlich hier in der Firma, was mir viel Zuversicht schenkt, ist dieses solidarische Miteinander, das hier ist, dieses schnelle Lösung finden, dieses unkomplizierte, sich völlig auf völlig neue Situationen einstellen und der großartige Zusammenhalt, der hier zu spüren ist. Das schenkt mir Zuversicht und dass wir eben in ganz vielen Bereichen durch unsere Nachhaltigkeit schon zukunftsfähig aufgestellt sind, was sich in der Corona-Krise jetzt auch auszahlt. Also ganz überall, wo wir zarte Pflänzchen haben, die blühen jetzt auf und ich habe das Gefühl, wir sind durch die Nachhaltigkeit auf einem extrem guten Weg, Corona zu überstehen.
Allerletzte Frage, wie zuversichtlich, wie optimistisch muss eine gute Führungskraft sein und gibt es da vielleicht auch ein zu viel an Zuversicht?
Also das Optimismus und Zuversicht, finde ich, gehört dazu. Also wenn wir Führungskräfte haben, die quasi nur noch, das haben wir zum Teil schon auch, die einfach alles schwarz sehen und quasi nur noch die Probleme und nicht mehr ein- und auswissen, dann kannst du auch nicht von deinen Mitarbeitern erwarten, dass sie einen Weg sehen. Aber auf der anderen Seite finde ich extrem wichtig, eben auch realistisch zu sein und einfach auch wirklich ganz ehrlich zu schildern, das sind die Herausforderungen, die stehen da an und teilweise wissen wir auch noch nicht, wie wir damit umgehen. Aber hier ist ein zartes Hoffnungspflänzchen. Da muss man eben auch noch das Gleichgewicht her, das wiegt gerade schwerer, hier ist ein kleines, zartes Hoffnungspflänzchen. Das finde ich extrem wichtig, weil ganze Mitarbeiterschaft sozusagen auf dem Weg zu leiten, nur um Hoffnung zu zeigen und der ist dann völlig falsch und erweist sich als eine Luftnummer, wäre, glaube ich, das Katastrophalste, was du machen könntest. Vertrauen ist ja nicht nur in den Goodwill, dass jemand es gut mit dir meint, sondern dass er auch weiß, was er tut, gell? Und ich glaube, dir würde dann einfach jede Kompetenz danach abgesprochen werden und damit hättest du Vertrauen verloren für immer.
Ganz, ganz, ganz vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Das Unternehmen ist wirklich ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in einer Branche, die schwierig ist. Ein langjähriger Bankpartner, das beschreibt Antje von Dewitz in ihrem Buch, hat mal gesagt, mit so einem Schmarrn kann man doch kein Geld verdienen. Ja, das ist der Einwand, den ich immer wieder höre, den alle immer wieder hören, wenn sich Organisationen, wenn sich Unternehmen einsetzen für Nachhaltigkeit. Und VD ist ein Beweis dafür, dass es sich eben doch lohnen kann, dass man mit diesem Schmarrn von sozialer Nachhaltigkeit auch wirklich Geld verdienen kann, wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und das zeigt auch den Mut, das zeigt die Konsequenz einer Frau, die schnell denkt, schnell spricht, schnell und entschlossen handelt. Ja, das war's wieder mal mit Positiv Führen. Vielen Dank an Antje von Dewitz. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und vielen Dank an Marion und Hardy von Ikone Media für die Betreuung des Interviews, für die Produktion, die diesmal auch so ein bisschen unter Remote-Bedingungen stattgefunden hat. Ihr merkt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle an der Tonqualität aus meinem Homeoffice. Gleichwohl hoffe ich, dass für euch eine ganze Portion Zuversicht, Mut, Aufbruch dabei war. Alle möglichen Infos und Links unter anderem zum Buch findet ihr in den Shownotes wie immer unter positiv-führen.com. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich total über eine Bewertung, über einen Kommentar. Und wenn ihr euch für ein Webinar oder ein Coaching mit mir interessiert, meldet euch gerne. Ansonsten hören wir uns wieder zur nächsten richtigen großen Folge am nächsten 13. wie immer. Aber ich werde jetzt auch so kleinere To-Go-Folgen, Unplugged-Folgen immer mal wieder zwischendrin produzieren. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß, viel Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, Servus, bye bye.